Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung war 2024 zur Wahl aufgerufen. In rund 80 Ländern fanden nationale Wahlen statt, zentrale Ereignisse für Demokratien. Die Ausstellung Superwahljahr 2024, die halbe Welt wählt, im Demokratieturm des Politforum Bern rückte das globale Wahlgeschehen in den Fokus. Zum Abschluss beleuchteten wir Themen wie Wahlbeteiligung, Vertrauen in Wahlen und die Folgen der Niederlagen für Amtsinhaber. Bruno Kaufmann, globaler Demokratiekorrespondent, berichtet aus erster Hand. Sein Input ist hier nachzuhören. Demokratie.
Ich habe dieses Jahr sehr intensiv miterlebt in verschiedenen Funktionen. Einerseits natürlich bin ich ja auch als Stimmunterschriften- und Wahlberechtigter in der Schweiz und in Schweden und in Europa eingeladen, immer wieder auch mitzubestimmen, mit die Agenda zu setzen. Dann aber auch als Politikwissenschaftler seit Jahren, Jahrzehnten unterwegs zum Thema Demokratie. Ich war zu Beginn des Jahres ein Fellow der Taiwan Foundation for Democracy und habe einige Monate lang die Demokratieentwicklung dort vor Ort in diesem Hotspot miterlebt. Ich war dann aber auch eingeladen, immer wieder als Beobachter von Wahlen und Abstimmungen in verschiedenen Ländern auch hinter die Kulissen zu sehen und natürlich in meinem Broterwerb auch als Journalist für den Schweizer Rundfunk, aber auch für Swissinfo, den Auslanddienst, eben immer wieder auch vor Ort gewesen. Deshalb war dieses Jahr sehr, sehr intensiv. Es war sehr spannend und es hat eigentlich vor allem auch gezeigt, muss ich kurz schauen, wie ich die Slides ändern kann. Das kann ich im Moment nicht. Jetzt geht's ja. Alles klar. Dieses Jahr war sehr stark ein Jahr, in dem vor allem eben bei den Wahlen jene, die an der Macht sind, eingebüßt haben an Stimmen, zum Teil auch an wirklich an Positionen, an Regierungsstellungen. Es ist ein Jahr, in dem der große Machtwechsel durch die Wählerinnen und Wähler eben auch sozusagen mitbestimmt worden ist. Das ist vielleicht die wichtigste Message. Wir haben ja im Moment von den 74 nationalen Wahlen, es gibt ja hier immer wieder ein bisschen verschiedene Zahlen, aber von den nationalen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sind 73 bereits durch. Es gibt noch eine in Tschad am 29. Dezember. Wir haben auch eine durchschnittliche Wahlbeteiligung bisher in diesem Jahr von 61%, wobei das natürlich je nach Land, je nach Situation stark variiert. Es gibt ja auch Länder, zum Beispiel 10% der Wählerinnen und Wähler in diesem Jahr, die waren zur Wahl, zur Stimmabgabe verpflichtet. Zum Beispiel in Ländern wie Belgien oder auch in Uruguay oder in Australien. Und es ist auch interessant zu sehen, dass wir in diesem Jahr etwas mehr Präsidentinnen, also Staatsoberhäupter, bekommen haben. Zum Beispiel in Mexiko zum ersten Mal mit Claudia Scheinbaum eine Präsidentin oder auch in Ländern wie Namibia, Nordmazedonien. Hier sind eben Frauen zum ersten Mal in die höchsten Ämter gewählt worden. Was bereits Carla Niederberger gesagt hat, auch es sind alle großen Demokratien haben gewählt. Das hat natürlich mit dazu beigetragen, dass wir eben, wenn wir noch dazu rechnen, dass zum Beispiel in 25 zusätzlichen Ländern über die 74 nationalen Wahlen eben auch lokale, regionale Wahlen und Abstimmungen, zum Teil auch nationale Abstimmungen stattgefunden haben, dann war das wirklich ein Superwahljahr. Vielleicht noch einleitend auch zu dieser Übersicht. Wir haben im Moment einen Stand, dass etwa in 2/3 aller Wahlen, die stattgefunden haben, die Wahlresultate ohne Dispute durchgeführt worden sind, also ohne dass zum Beispiel die Verlierer die Wahl anzweifeln, ohne dass der Wahlprozess grundsätzlich angezweifelt wurde oder auch, dass eine Wahl wiederholt werden muss, wie jetzt zum Beispiel unlängst in Rumänien die Präsidentschaftswahl. Ich möchte nun Sie zu einer kurzen Tour d'horizon einladen über die Welt durch das Superwahljahr und einige Aspekte kurz ansprechen, die für unsere Diskussion relevant sein können. Ich beginne hier in Taiwan, dieses kleine Land mit doch 23 Millionen Einwohnern im Westpazifik zwischen Japan, China und den Philippinen ist ja ein Land, das in den letzten Jahren immer wieder in den Fokus geraten ist, weil es eben eine sehr weit entwickelte Demokratie ist, dass die aber gleichzeitig in ihrer Souveränität von einem Nachbarland, sprich China, in Frage gestellt wird. Und deshalb ist eigentlich die Demokratie in Taiwan auch unglaublich unter Druck, eben auch von außen. Ich konnte miterleben, wie in den Wochen vor der Präsidentschaftswahl am 16. Januar, die auch eine Parlamentswahl war, die Versuche vor allem von chinesischen Bots, von auch Artificial Intelligence Einrichtungen in China unglaublich zunahmen mit Millionen von Angriffen jeden Tag und wo eben Taiwan gezeigt hat, wie man resilient, wie man widerstandsfähig als Demokratie sein kann, auch in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld. Taiwan hat ja dann als eigentlich erste große Wahl in diesem Jahr eine Wahl, die von vielen, auch sehr, sehr vielen Journalisten auch beobachtet worden ist, gezeigt, dass es eben eine Demokratie ist, die gut funktioniert, wo die Menschen Vertrauen haben in die Wahl, wo die Wahlbeteiligung hoch ist und wo auch jene, die eben eine Wahl verlieren oder gewinnen, eben sich zu dieser Wahl auch gratulieren. Also es war sehr eindrücklich zu sehen, wie zum Beispiel die verlierende Präsidentschaftswahl noch bevor die offiziellen Resultate bekannt gegeben wurden, auch dem Präsidenten der Demokratischen Partei gratulierte. Gleichzeitig hat Taiwan auch gezeigt, dass eben nicht unbedingt die sitzenden Mehrheiten durch die Wahlen nur bestätigt wurden. Die Demokratische Partei hat zum Beispiel die Mehrheit im Parlament verloren, hat also dort jetzt eine Machtteilungssituation. Und in dem Sinn waren dann in Taiwan am Ende dieser Wahlen alle ein bisschen zufrieden. Also die Demokratische Partei hat den Präsidentschaft behalten. Es gab zum ersten Mal eben wieder eine Mehrheit der Oppositionsparteien und in dieser Opposition gibt es auch eine neue Partei, die jetzt eben das Zünglein an der Waage ist. Es gab eigentlich bei dieser Wahl wirklich, kann man durchaus sagen, nur Gewinner und Gewinnerin für die Demokratie, auch in einer sehr schwierigen Situation. Dann zum Beispiel eine nächste Wahl wenige Wochen später in Finnland, die ich dann als Journalist begleitete und wo auch dann darüber geschrieben wurde, wie eben die Journalisten, die Medien auch diese Wahl begleiten in Finnland, das ja seit kurzem Mitglied der NATO ist. Diese Wahl war sehr stark geprägt, diese Präsidentschaftswahl, vom Dialog zwischen den verschiedenen Kandidaten. Und es war eindrücklich zu sehen, dass der Präsident, der neu gewählte Alexander Stubb, bevor er zu seiner Partei ging am Abend der Stichwahl und sich feiern ließ, ging er zum Verlierer, dem grünen Pekka Haavisto, auf die Wahlveranstaltung, auf die Wahlparty und sagte ihm auf der Bühne, er sei der feinste Mensch, den er je getroffen hatte. Also der Sieger ging zum Verlierer und gratulierte ihm zu einem guten Kampf. Das war natürlich auch wirklich eine Wahl, die sehr vorbildlich war, gerade auch in einem schwierigen Umfeld, wie jetzt Finnland gegenüber Russland sich auch befindet. Kurz später dann konnte ich als Beobachter auch die Wahlen in Indonesien, eine der größten Demokratien der Welt, mitverfolgen. Indonesien hat an einem einzigen Tag mit mehreren Millionen Wahlarbeiterinnen und Wahlarbeitern eine Wahl durchgeführt, die nicht nur nationale Präsidentschaftswahlen, sondern auch nationale Parlamentswahlen, aber auch lokale Wahlen vorsah. In einer unglaublichen Operation konnte man diese Wahlen auf eine friedliche, auf eine integre Art durchführen. Und das Bild zeigt auch hier sehr interessant. Und das ist sicher etwas, was man immer wieder in der Welt auch sieht, wenn man Wahlen beobachtet und das wir ein bisschen weniger kennen aus der Schweiz, weil wir hier dieses Bedürfnis nicht haben, dass jede Stimme buchstäblich gezählt wird in aller Öffentlichkeit. Das heißt, jede Stimme wird hochgehalten, die Beobachter rundherum können es bestätigen, können es notieren, können es in Frage stellen. Das heißt, jede Stimme wird öffentlich so deklariert und gezählt in einem sehr effizienten Prozess. Innerhalb von wenigen Stunden war dann das Resultat auch bekannt. Auch in Korea war in diesem Frühjahr eine wichtige Wahl, die wir gerade in den letzten Tagen gesehen haben, wie wichtig sie war. Das war die Parlamentswahl, wo eben die verschiedenen Parteien mit sehr interessanten auch Kampagnenmethoden sich gegenseitig sozusagen auch die Frage des Vertrauens stellte, wie vertrauenswürdig sind die Parteiführer. Und hier hat zum Beispiel der Oppositionsführer gerade als Nachzug zu einem Kampagnentreffen von Präsident Yon, der ja vor wenigen Tagen das Kriegsrecht ausgerufen hatte, mit seinem Zwiebelargument, dass eben die Zwiebeln unter seiner Führung billiger geworden sind. Das stimmte aber offensichtlich nicht, aber es hat dazu geführt, dass im ganzen Wahlkampf dann diese Zwiebeln, dieser Lauch besser gesagt, dann zu einem Symbol wurde, auch für die Infragestellung eben des isolierten Präsidenten, der eben jetzt im Moment ja wahrscheinlich noch 2 Tage oder so im Präsidentenstuhl sein wird, bevor er dann abberufen wird durch das Parlament, das ja in einer eindrücklichsten Art und Weise jetzt nach diesem Ausrufen des Kriegsrechts am Abend um 10:30 innerhalb von wenigen Stunden sich zu einer Session zusammenfand und eben dieses Kriegsrecht wieder abschaffen konnte. Korea, eine Demokratie, die Südkorea natürlich eine Demokratie, die auch extrem stark widerstandsfähig ist und interessante Züge zeigt, gerade auch auf dem Hintergrund der autoritären Nachbarschaft. Ein weiterer interessanter Wahlprozess war dann im Mai die Europawahl, wo ich ja auch mitmachen konnte, wo ich auch selber in einem Wahlbüro UNEN Präsident dann war. Die Europawahl als transnationale Wahl, als Wahl eben, wo Menschen in ganz Europa, 450 Millionen Stimmberechtigte, eben auch ein europäisches Parlament wählen durften. Diese Wahl hat ja gezeigt, dass sehr verschiedene Trends es gibt in Europa, nach rechts, aber auch nach links, Trends, die sich ein bisschen widersprechen, wo eben der Osten Europas im Unterschied und der Norden Europas im Unterschied zum Westen Europas eher proeuropäisch abstimmte und wo der große, große Rutsch eigentlich zu den Antieuropäern glücklicherweise in den meisten Ländern dann auch ausgeblieben ist, auch wenn wie in allen anderen Orten fast in der Welt eben die bisherigen Machthaber an Stimmen und Sitzen eingebüßt haben. Eine weitere Wahl auch in diesem Frühjahr, das ist ein Bild nicht von diesem Jahr. In diesem Jahr war ich natürlich nicht in Russland bei der Wahl. Das war 2019 bei der letzten regionalen Wahl, als ich Beobachter war. Aber es hat sich schon damals gezeigt, dass Wahlen in Russland fake sind. Also sie werden inszeniert. Sie werden durchgeführt einfach nur pro forma, um zu zeigen, dass es irgendetwas, einen Anschein von Demokratie und Legitimität geben könnte. Schon damals, 2019, war die Stimmbeteiligung in den meisten Orten nur 4-5%, weil das konnte man eben nicht sozusagen manipulieren, weil doch dann die Leute sahen, dass und wie viele Leute Stimmen gingen. Aber das Resultat wurde natürlich manipuliert im Sinne der Machthaber. Aber Russland ist sicher ein Beispiel dafür, dass eben Wahlen auch in Ländern durchgeführt werden, die mit Demokratie sehr wenig zu tun haben. Es gibt viele Länder in der Welt heute, die sozusagen zwischen den Fronten des Autoritarismus und der Demokratie stehen und wo ein Kampf eben stattfindet um die Institutionen, wie zum Beispiel in Mexiko, wo es eben eine autoritäre Versuchung gibt, wo aber sehr viele Menschen sich eben auch für die Institutionen einsetzen und wo im Moment mit der neuen Präsidentin die Frage besteht, wird sie diesen Kurs der Abbaus der verschiedenen Institutionen, der Wahlbehörden, der Gerichte weiterführen oder wird sie hier einen neuen Kurs ein bisschen angeben? Das ist noch offen. Auch in Großbritannien war es sehr interessant zu sehen, wie diese Wahl durchgeführt wurde, diese vorgezogene Wahl. Das Interessante in Großbritannien, auch sinnbildend für viele andere Länder, ist ja, dass das Wahlsystem sehr spezielle Resultate produziert. Das heißt zum Beispiel in diesem Jahr, Labour konnte ein Landslide, ein Erdrutsch gewinnen, obwohl es weniger großen Anteil der Stimmen holte, als zum Beispiel noch das letzte Mal Jeremy Corbyn hatte, dieser sehr wenig populäre Führer der Labour-Partei. Jetzt konnte man die große Mehrheit holen, weil man eben in den Wahlkreisen gemäß Wahlsystem eben ganz anders auch dominierte. Also auch hier zeigt sich, wie wichtig auch das Wahlsystem an sich ist für die Wahl. Ein Blick nach Süden, ein Blick nach Botswana, wo ich im letzten Jahr war und wo wir auch als Schweizer Demokratiestiftung ja Pläne haben für ein Global Forum in 1-2 Jahren. Dort gab es zum ersten Mal seit 58 Jahren überhaupt einen Machtwechsel. Die Partei an der Macht hat verloren. Fantastischerweise muss man sagen, diese Partei hat dann sofort eigentlich diese Niederlage als Sieg für die Demokratie gefeiert und den Oppositionsparteien, die gewonnen haben, dann auch gratuliert. Also ein Vorbild wirklich für diese Entwicklung. In Palau, einer kleinen westpazifischen Inselgruppe, dort hat man Demokratie schrittweise eingeführt und hat eigentlich über die Jahre nicht nur Wahlen, sondern sehr stark auch dezentrale und direkte Demokratie eingeführt. Auch das ein Beispiel, wie eben Wahlen Türöffner sein können für viel weitergehende demokratische Schritte. Ich komme schon bald ein bisschen zum Schluss und möchte hier auch meinen Kollegen Adrian Schmid, Präsident des Stiftungsrates, mit einladen, dann noch ein paar Worte zu sagen. Wir waren jetzt in diesem Herbst als Demokratiestiftung eben eingeladen, auch Wahlen zu beobachten, unter anderem in den USA, die ja, man kann es sagen, fast die Superwahl des Superwahljahres war, wo es eben nicht nur um einen Präsidenten ging, sondern zum Teil eben auch um viel, viel mehr, wo bis zu 50, 60, 70 Entscheide für jeden Wähler und Wähler an einem Ort auch zu fassen gewesen sind, wo wir sehr interessante Eindrücke holten. Oder jetzt auch in Rumänien in den letzten Wochen, wo es ja einerseits diese Präsidentschaftswahlen gab, die jetzt wiederholt werden müssen, aber auch die Parlamentswahlen, aber auch lokale Referenden, zum Beispiel in Bukarest, wo man eigentlich sich wirklich fragen kann, wie kann die Demokratie im Zeitalter des Autoritarismus gedeihen, sich weiterentwickeln, wo ist sie widerstandsfähig? Und schließlich natürlich die Frage auch an Sie, an euch in die Schweiz. Wie sieht es in der Schweiz aus nach diesem Abstimmungsjahr, muss man eher sagen, als Wahljahr? Und für mich ist es schon eindrücklich zu sehen, dass das Wort des Jahres in der Schweiz Unterschriftenpschiss ist oder Signature Scam, wie es auch international jetzt kolportiert wird.
Demokratie.